Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir sind zurzeit im Buch des Propheten Malachi unterwegs und sind dort im zweiten Kapitel angekommen. Bisher hat Malachi vor allem die Priester des Volkes Israel angesprochen. Die Priester hielten sich für besonders fromm. Zugegeben, das waren sie früher auch wirklich einmal gewesen, aber zur Zeit Malachis war von der Frömmigkeit im Sinne einer Liebe zu Gott nichts mehr übrig geblieben. Die Priester kamen ihren Aufgaben nicht mehr nach. Sie lehrten das Volk nicht mehr das Gesetz. Sie übertraten das Gesetz sogar selbst und gaben so dem ganzen Volk ein schlechtes Beispiel. So die harten Worte Gottes, die Malachi bisher weiterzugeben hatte. Gleich steigen wir mit Kapitel 2, Vers 10 in einen neuen Abschnitt ein. Im Buch Malachi wurden bisher vor allem die Priester des Volkes Israel angesprochen. Das ändert sich jetzt ab Kapitel 2, Vers 10. Dieser Vers besteht aus drei Fragen und lautet: Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum verachten wir denn einer den anderen und entheiligen den Bund mit unseren Vätern? Malachi beginnt einen ganz neuen Abschnitt mit einigen bedeutungsvollen Fragen. Haben wir nicht alle einen Vater? Oder wie es in einer anderen Bibelübersetzung heißt, haben wir Israeliten nicht alle denselben Vater? Möglicherweise ist mit diesem Vater der Stammvater Abraham oder der Stammvater Jakob gemeint. Manche Ausleger verstehen diese Frage so. Aber die darauffolgende Frage zeigt eigentlich deutlich, dass mit diesem Vater wohl Gott selbst gemeint ist. Denn diese zweite Frage lautet: Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Malachi selbst weist also darauf hin, in welcher Weise Gott der Vater ist. Gott ist der Vater, weil er den Menschen geschaffen hat. Aber der Mensch hat die Beziehung zu diesem Vater verloren. Adam wurde nach dem Sündenfall seinerseits ein Sohn geboren, und dieser Sohn trägt nicht nur das Ebenbild des heiligen Gottes in sich, er trägt auch die gefallene Natur Adams in sich. Und das gilt natürlich auch für alle weiteren Nachkommen Adams. Hier in Vers 10 geht es um das Volk Israel, und da spricht Gott natürlich nicht von einem bestimmten Israeliten und sagt: Du bist mein Sohn, sondern er nennt das ganze Volk Israel sein Kind. Gott sagt nie: Mein Sohn Mose oder mein Sohn David. Er sagt immer: Mein Knecht Mose und mein Knecht David. Und wie ist das heute? Heute werden einzelne Menschen erst durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes. Aber Gott ist der Vater aller Menschen, weil er der Schöpfer ist. Und weil das so ist, sollten wir uns als Menschen alle gegenseitig die gleichen Rechte und den gleichen Respekt zugestehen. Malachi sagt: Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Wir sind alle Geschöpfe Gottes, unabhängig von unserer menschlichen Herkunft, unserer Hautfarbe und unserer Religion. Doch dann fragt Malachi weiter: Warum verachten wir denn einer den anderen und entheiligen den Bund mit unseren Vätern? Hier wird nun deutlich, dass Malachi die Israeliten anspricht, das auserwählte Volk Gottes. Aber sie haben den Bund Gottes gebrochen und tun sich gegenseitig Unrecht. Die dritte Frage in Vers 10 kann auch folgendermaßen übersetzt werden: Warum brechen wir den Bund, den der Herr mit unseren Vorfahren geschlossen hat, und warum handeln wir treulos aneinander? Das Verhältnis der Israeliten zu Gott war nicht mehr in Ordnung, und deshalb war ihr Verhältnis untereinander auch nicht mehr in Ordnung. Und wie ist das in der heutigen Zeit? Ich würde sagen, dass es viele Nichtchristen gibt, denen ich nicht trauen kann. Aber auch in der christlichen Gemeinde gibt es genügend Leute, denen ich nicht über den Weg traue. Und warum ist das so? Weil sie treulos handeln und sich gegenseitig beschuldigen. Und nichts schadet der weltweiten Christenheit mehr als Kämpfe innerhalb der Gemeinde. Da schwelen Konflikte und Leiter gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Und egal, wie missionarisch eine Gemeinde auch ist, ihr Zeugnis ist völlig wertlos, wenn es innerhalb der Gemeinde so zugeht. Jetzt kommen wir zu Vers 11 und beginnen damit ein neues großes Thema. Malachi schreibt: Juda ist treulos geworden und in Israel und in Jerusalem geschehen Greuel. Denn Juda entheiligt, was dem Herrn heilig ist und was er lieb hat, und freit eines fremden Gottes Tochter. Hier wird Malachi sehr konkret. Juda ist treulos geworden und in Israel und in Jerusalem geschehen Greuel. Mit Juda meint er wirklich den Stamm Juda und mit Israel das gesamte Volk mit allen 12 Stämmen. Jerusalem als Hauptstadt wird noch extra genannt. In Israel und in Jerusalem geschehen Greuel. Hier geht es darum, dass die Israeliten den Bund entheiligen, den Gott mit ihren Vätern geschlossen hat. Sie lästern damit die Heiligkeit Gottes. Ja, Gott ist heilig und er liebt Heiligkeit. Er liebt es, wenn Menschen nur für ihn leben. Denn das bedeutet das Wort heilig, abgesondert, also mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Die Sünde liebt Gott nicht, sondern er hasst Sünde. Und dann sagt Gott ganz deutlich, was Sache ist. Denn Juda entheiligt, was dem Herrn heilig ist und was er lieb hat, und freit eines fremden Gottes Tochter. Was ist damit gemeint? Nun, als sie aus dem Exil zurückkehrten, sahen die Männer, wie schön die Mädchen in den heidnischen Völkern waren, die um Israel herum lebten. Also heirateten sie stattdessen häufig heidnische Mädchen, obwohl sie heidnische Götter anbeteten. Und so kam der Götzendienst nach Israel. Und das geschah im Laufe der Geschichte immer wieder. Das Gleiche war auch geschehen, als das Volk Israel auf der Wüstenwanderung sich dem verheißenen Land näherte. Die Moabiter hatten Angst vor Israel. Deshalb bezahlte der König von Moab den falschen Propheten Biljam dafür, dass er die Israeliten verfluche. Aber Gott erlaubte Biljam nicht, Israel zu verfluchen. Daraufhin gab Biljam dem König von Moab einen hinterlistigen Rat. Er sagte, die Töchter Moabs sollten doch die Söhne Israels heiraten. Und so geschah es. Es kam zu Mischehen, und so schlich sich der Götzendienst der Moabiter auch ins Volk Israel ein. Nachdem Israel in das Nord- und das Südreich geteilt wurde, kam der Götzendienst der Phönizier in das Reich. Und zwar durch die Heirat von König Ahab mit Isebel. Isebel war die Tochter von Etbaal, der zuerst Priester der Götzen war und später König von Tyrus und Sidon. Und jetzt, zur Zeit Malachis, geschah es wieder. Aus dem Buch Nehemia wissen wir, dass rings um Israel alle möglichen heidnischen Völker lebten. Und so war es nur zu leicht möglich, dass ein junger Israelit ein schönes heidnisches Mädchen sah und sie zur Frau haben wollte. Und wie ist das heute? Halten Sie mich ruhig für altmodisch, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein gläubiger Mensch und ein nichtgläubiger Mensch nicht heiraten sollten. Jede Frau und jeder Mann, die gegen die sehr deutlichen Worte Gottes in dieser Hinsicht handeln, nehmen damit Ärger in Kauf. Glauben Sie mir, wer das tut, wird Probleme bekommen. Es kann gar nicht anders sein. Gott hatte den Israeliten solche Mischehen verboten. Das klingt für uns, die wir in multikulturellen Gesellschaften leben, in denen zugleich auch verschiedene Religionen vertreten sind, vielleicht merkwürdig. Aber die Bibel sieht eine Ehe als eine Verbindung an, die das ganze Leben umfasst. Stellen wir uns vor, ein israelitischer Mann heiratete eine heidnische Frau. Nun hatte er die Anbetung eines fremden Gottes jeden Tag vor Augen, im eigenen Haus. Natürlich wurde sein eigener Glaube dadurch angefochten. Vielleicht war er irgendwann nicht mehr sicher, was richtig und was falsch ist. Ganz deutlich sehen wir das bei König Salomo, der viele heidnische Frauen hatte. Von ihm heißt es: Als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Liebe Hörer, das ist der Grund, warum Gott den Israeliten verboten hatte, Frauen aus heidnischen Völkern zu heiraten. Natürlich galt das nur, wenn diese Frauen bei ihrem heidnischen Glauben blieben. Deshalb zählt zum Beispiel Ruth nicht mehr als Moabiterin. Von ihr heißt es nämlich, dass sie Zuflucht unter den Flügeln des Gottes Israels gesucht hatte. Aber das war leider nicht die Regel. Deshalb hatte Gott die Mischehen verboten. Ich möchte alle, die nicht verheiratet sind, ernsthaft bitten, Gottes Warnungen ernst zu nehmen. Heiraten Sie niemanden, der nicht genauso an Gott glaubt wie Sie. Denn wenn Sie es trotzdem tun, wird es sehr schwer für Sie werden. An dieser Stelle möchte ich besonders an die jungen Hörerinnen und Hörer ein paar Worte richten. Vielleicht meinen Sie ja, Sie könnten Ihre Liebste oder Ihren Liebsten für Christus gewinnen. Aber dann tun Sie das, bevor Sie heiraten, denn vor der Hochzeit haben Sie den größten Einfluss auf diesen Menschen. Ich sage Ihnen, dass ein junger Mann, der verliebt ist, viel tun wird, um der Frau zu gefallen, die er heiraten möchte. Aber nach der Hochzeit wird er sich nicht mehr ganz so viel Mühe geben, der Frau zu gefallen. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn Sie Ihren Freund oder Ihre Freundin nicht für Christus gewinnen können, bevor Sie heiraten, dann werden Sie Probleme bekommen. Und damit meine ich richtig große, schwerwiegende Probleme. Der deutsche Theologe Gerhard Mayer drückte das so aus: Die Ehe lebt wesentlich von einer geistlichen Dimension. Wenn Ehegatten im Glauben nicht übereinstimmen, hat die Ehe einen ernsthaften Mangel. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 12. Er nimmt diejenigen in den Blick, die sich leichtfertig auf andere Götter und Götzen eingelassen haben. Aber der Herr wird den, der solches tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs mit seinem ganzen Geschlecht, auch wenn er noch dem Herrn Zebaoth Opfer bringt. Das sind wieder harte und überaus deutliche Worte. Aber der Herr wird den, der solches tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs. Und man könnte noch hinzusetzen, wer immer es auch sei. Also, ganz egal, aus welcher Gesellschaftsschicht er kommt und wie alt er auch sein mag, alle werden das gleiche Gericht erleiden müssen. Und auch fromme Rituale helfen da nicht weiter. Es gibt kein Entrinnen vor dem Gericht, wenn ein Mensch weiter in Sünde lebt. Auch, so lesen wir es in Vers 12, wenn er noch dem Herrn Zebaoth Opfer bringt. Liebe Hörer, wer ein echtes Kind Gottes ist, der will nicht weiter in Sünde leben. Sogar der verlorene Sohn ging in sich, als er bei den Schweinen saß, und sagte sich: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Dieser in die Irre gegangene Sohn hatte erkannt, dass er ein Sohn ist und kein Schwein. Auch wenn er so großen Hunger hatte, dass er gern das Schweinefutter gegessen hätte. Er trug das Wesen des Vaters in sich und konnte deshalb nicht mehr leben wie die Schweine, die er hütete. Einmal erhielt ich einen Brief von einem Mitarbeiter einer Gemeinde, der mich um Hilfe bat. Er brauchte Hilfe, weil er, wie er sagte, die furchtbare Sünde des Ehebruchs nicht lassen könne. Ich wunderte mich darüber, denn ich war mir sicher, wenn er tatsächlich ein Kind Gottes ist, dann wird er, bildlich gesprochen, aus dem Schweinestall herauskommen. Denn nur Schweine sind so gern im Schweinestall, dass sie dort bleiben wollen. Ein Kind Gottes wird sich aufmachen und zum Vater gehen. Zurück zu unserem Bibeltext. In Vers 12 geht es immer noch um jene Israeliten, die eine heidnische Frau geheiratet haben. Sie wollen mit dieser Ehe natürlich auch die Existenz ihrer Kinder sichern. Aber wenn Gottes Gericht kommt, trifft es nicht nur sie, sondern auch ihre Nachkommen. Deshalb heißt es in diesem Vers: Der Herr wird den, der solches tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs mit seinem ganzen Geschlecht. Das Gericht Gottes besteht also darin, dass dieser Mensch seine Nachkommen verliert. Er und seine Nachkommen werden ausgerottet. Das heißt, sie werden vernichtet. Ihnen wird der Lebensfaden abgeschnitten. Kommen wir nun zu Vers 13. Weiter tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, aber er mag das Opfer nicht mehr ansehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen empfangen. Warum Gott die Opfer der Israeliten nicht mehr annehmen will, davon war in den letzten Sendungen bereits die Rede. Unter anderem wurden kranke und verletzte Tiere geopfert, die für den Besitzer kaum einen Wert darstellten. Dabei sollte doch aus Liebe zu Gott das Beste gerade gut genug sein. Die Israeliten wollten das jedoch nicht einsehen, und nun klagten und jammerten und weinten sie darüber, dass Gott ihre großzügigen Opfer nicht annehmen wollte. In Gottes Augen war das pure Heuchelei. Ich erinnere mich an einen Gemeindemitarbeiter, der mir gegenüber immer wieder betonte, was er für den Herrn zu tun bereit sei. Und dann zählte er all die Dinge auf, die er tagtäglich für die Gemeinde vollbrachte. Und er fügte hinzu, dass ihm in dieser Hinsicht niemand anderes das Wasser reichen könne. Bei all dem kam mir ebenfalls der Gedanke, dass Gott seine guten Taten womöglich gar nicht ansieht. Und das liegt nicht an den guten Taten selbst, sondern Gott sieht all den Hochmut, der sich hinter einer falschen Frömmigkeit verbirgt. Liebe Hörer, so manchen Dienst wird Gott nicht annehmen, solange wir in Sünde leben. In Vers 13 unseres Bibeltextes heißt es, »Der Herr mag das Opfer nicht mehr ansehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen empfangen.« Wie gesagt, die mangelhaften Opfertiere spielten hier gewiss eine Rolle. Aber in den beiden nächsten Versen wird ein weiterer Grund genannt für Gottes Verweigerungshaltung. Dort heißt es, »Ihr aber sprecht, warum das? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast.« Nicht einer hat das getan, in dem noch ein Rest von Geist war, denn er sucht Nachkommen, die Gott geheiligt sind. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und werde keiner treulos der Frau seiner Jugend. Soweit die Verse 14 und 15. Die Männer zur Zeit Maleachis hielten sich offenbar für unschuldig und fragten, warum will Gott unsere Opfer nicht annehmen? Sie taten sogar beleidigt. Aber auf ihre Frage antwortet Maleachi in aller Deutlichkeit, »Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du treulos geworden bist.« Plötzlich wird die Anrede konkreter. Hieß es vorher noch »ihr und euch«, so heißt es jetzt »du und dein«. Jetzt werden scheinbar nicht mehr die Priester allgemein, sondern konkret einzelne Menschen angesprochen. Wir müssen uns das wirklich einmal vorstellen. Ein israelitischer Mann heiratet ein israelitisches Mädchen. Damals sind beide noch jung und sie genießen ihr Leben als junge Familie. Aber der Mann wird älter und kommt herum in der Welt. Und dann beschließt er, eine andere zu heiraten. Aber, so Gott weiter, die israelitische Frau ist doch deine Gefährtin und die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast. Bewusst wird die erste Frau hier als die Frau deiner Jugend bezeichnet. Ihr hatte die erste Liebe des Mannes gegolten. An diese Liebe soll er erinnert werden. Aber nicht nur an Gefühle für sie, sondern auch an sein Versprechen. Mit dieser Frau hatte er vor dem Priester den Bund fürs Leben geschlossen. Er hatte versprochen, ihr treu zu sein. Und jetzt hat er sich einfach von ihr scheiden lassen, um eine andere zu heiraten. Das nennt Maleachi ganz klar Sünde. Denn Gott selbst war Zeuge bei diesem Bund, und der Mann hat diesen Bund gebrochen. Wer in dieser Sünde bleibt, dessen Opfer sind nutzlos. Deshalb folgt hier eine Warnung. Darum, so seht euch vor in eurem Geist, und werde keiner treulos der Frau seiner Jugend. Zudem hatte Gott Ehebruch verboten. Und dann ist da noch ein Satz, der wieder etwas von Maleachis Humor zeigt. Nicht einer hat das getan, in dem noch ein Rest von Geist war. Hier geht es sehr wahrscheinlich nicht um den Heiligen Geist, denn von ihm ist im Alten Testament nur bei wenigen Menschen die Rede. Hier wird vielmehr gesagt, hättet ihr noch einen Rest von Verstand, Treue und Anstand, dann hättet ihr das nicht getan. Tja, Gott kann manchmal sehr deutlich werden. Und auch Menschen, die sich für Gottes Wort einsetzen, wie Maleachi, können sehr deutlich werden. Denken wir zum Beispiel an Nehemia. Er hatte die Stadttore Jerusalems wieder aufgebaut und dann hatte er seine Stelle als Mundschenk beim König von Medien und Persien wieder angenommen. Aber nach einer Weile nahm er sich Urlaub und reiste nach Jerusalem. Und da musste er feststellen, dass man dem Ammoniter Tobia, einem Feind Gottes, eine Kammer im Vorhof des Tempels zur Verfügung gestellt hatte. Unglaublich! Wie konnte der hohe Priester das zulassen? Liebe Hörer, wissen Sie, was Nehemia tat, als er davon erfuhr? Er ging hin und setzte Tobia vor die Tür. Er warf auch seinen ganzen Hausrat und alle Möbel raus. Man könnte denken, das war doch nun wirklich ziemlich hart und gar nicht höflich. Nein, das war nicht höflich, aber diese Aktion reinigte auf jeden Fall den Tempel. Und auch mit seinen eigenen Landsleuten ging Nehemia manchmal sehr hart um. Zum Beispiel, als er herausfand, dass sie Frauen aus Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Nehemia selbst schreibt dazu, »Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen.« Und dann erinnerte er sie an das Unglück, das durch die Mischehen bereits über ihr Volk gekommen war. Das begann mit den vielen heidnischen Frauen von König Salomo. Nehemia gebrauchte jedenfalls sehr deutliche Worte, und er war kein Priester. Maleachi wiederum war ein Prophet und gebrauchte deutliche Worte, um seine Zeitgenossen wachzurütteln. Und ich möchte behaupten, solche Menschen brauchen wir auch heute. Leute, die aufstehen und den Mund aufmachen und Gottes Wort weitergeben. In dieser Sendung haben wir miterlebt, wie Maleachi im Auftrag Gottes deutliche Worte findet für das fragwürdige Verhalten der Israeliten. Sie hatten nicht nur heidnische Frauen geheiratet, was Gott verboten hatte, sondern einige hatten sich sogar von ihren israelitischen Frauen scheiden lassen, um jüngere Frauen zu heiraten. Das verurteilt Gott durch den Propheten Maleachi aufs Schärfste. Ihre Opfergaben sind für ihn wertlos, sagt er, und er kündigt ein hartes Gericht an. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich würde mich freuen, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen.